du da für ein Buch eigentlich?
Mit Notizbuch.
Aha, ja. So, gut.
Ja, also, wir haben Karten gezogen für die Einstiegsfrage. Wir haben 7 Karten gezogen, die uns alle nicht gepasst haben. Und die Einstiegsfrage ist, was macht eine Person zu einer guten Reisebegleitung?
Darf ich anfangen?
Ja, Gina, du darfst anfangen.
Ich finde, die Person muss echt ein bisschen Schreis haben. Also so, ich werde wahnsinnig, wenn jemand nur so faul ist.
Aha, so ja. Schreis.
Ja,
definier schnell Schreis.
Also der Angst Schreis finde ich auch super, zum unterwegs sein. Aber wie, einfach so ein bisschen Pupf.
Ein bisschen Pupfen, dass man etwas unternehmen kann.
Genau. Und dann ist es mir auch scheissegleich, ob jemand sehr organisiert ist oder ob jemand sehr spontan ist. Wenn der Pupf stimmt, bin ich on board.
Ja.
Für mich.
Ich brauche auch so ein bisschen Pupf. Also, ich habe es gerne spontan, aber ich habe es auch gerne organisiert. Was ich aber nicht gerne habe, ist organisiert, mega zuerst. Das anschauen und dann das und dann das. Und zwar die hypertouristischen Hypersachen. Ich brauche wirklich eine Person, die gerne random Häuser anschaut, irgendwelche Bäume und Seitengässchen und einfach mal ein bisschen drauf loslaufen und schauen, was auf einen zukommt.
Ja, ich kann nur zustimmen. Ich glaube, es ist wie. ich finde auch, was ich noch wichtig finde bei der guten Reisebegleitung ist, die Punkte, die ihr gesagt habt, aber auch, dass man schnell Zeit, wenn man etwas alleine machen will, dass man etwas alleine darf machen. Also, dass es wie nicht nachher jemand persönlich findet, oh nein, was habe ich jetzt so und so, sondern dass es wie so ist, so, ich gehe jetzt schnell gut joggen, ciao. Voll. Dann ist man so 2 Stunden weg oder so. Oder jetzt muss ich schnell alleine schwimmen.
Mega.
Das finde ich auch noch wichtig.
Ja, ich
auch. Ja, dass das eben auch nicht persönlich gemeint ist.
Ja, genau, voll. Es geht um mich persönlich und nicht um andere Personen.
Ja, vor allem, wenn du 2 Wochen in der Ferien bist und dann brauchst du echt mal Zeit für dich schnell.
Genau. Ja, gut, dann haben wir uns erst ein bisschen gearbeitet.
Ja.
Und dann steigen wir in die Folge ein. Willkommen bei Irrsinnig.
Mit Gina.
Und mit Ricarda.
Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht es so recht oft recht schlecht.
Willst du reden?
Mit dir immer gern.
Und heute haben wir einen Gast noch. Wie immer eigentlich, wenn man es so sagt.
Stimmt.
ja, willst du dir schnell vorstellen?
Ja, sicher. Also ich bin Kat. Ich bin 22, studiere an der Uni Bern, Sozialanthropologie. Ja, mache meinen Bachelor fertig, schon im 8. Semester. Mal schauen, wie lange es noch geht, aber... genau. Ja, und ich habe euch hier geschrieben, aufgrund von meiner Erkrankung und freue mich mega, da zu sein. Ich bin ein bisschen nervös.
Ja, das darf man sein.
Ja.
Und das geht vorbei, genau. Du hast gesagt, du hast mehr am Tag des Studienbeginns gesehen.
Genau.
Ich war schnell so, spannend. Habe ich gar nicht mehr gewusst, aber... Sehr schön, der rentiert sich immer, dass man dort hergeht.
Ja.
Gut, sehr gut. Willst du einfach schnell noch ein bisschen weiter erzählen, gerade, wieso dass du gerne hierher kommen?
Ja, sicher. Also, wo fange ich an? ich würde gerne ein bisschen mehr teilen von meiner Geschichte. Einfach um das Stigma ein bisschen zu lösen und auch mir selber wirklich auch Anerkennung zu schenken für all die Sachen und all die Symptome und so weiter, die ich habe. Das einfach auch mal wörtlich benennen und erklären und nicht darüber zu schweigen. Und seit ich auch eine genaue Diagnose habe, fällt es mir auch viel einfacher, über das zu reden und ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu reden. Und darum habe ich gedacht, hey, perfekt. also ich habe den Podcast vorher nicht gekannt, aber seither immer wieder Folgen gehört und ja, ganz coole, inspirierende Leute, die er schon da hatte. Und ich denke, Vielleicht kann ich auch Teil davon sein. Nein.
Ja, genau. Mal schnell einen kurzen Abriss geben über die Diagnose und vielleicht auch, wie man das so definiert.
Ja, sicher. Die erste Diagnose, oder die erste, sage jetzt mal, akkurate Diagnose, die ich bekommen habe, war in der Klinik gewesen, im Herbst 2022. Und dort war ganz klar, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Klinik hat aber noch nach dem ICD-10-Klassifikationssystem gearbeitet, wo die komplexe posttraumatische Belastungsstörung aber noch nicht drin ist. Mir ist aber schon, wie so ein gesagt worden, wahrscheinlich geht es bei mir eher in diese Richtung. Und jetzt bei meinem Psychiater habe ich die definitiv die Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Genau.
Was macht sie komplex? Also, was ist wieder der Unterschied? Ja. Gibt es auch nicht komplexe?
Es gibt eine nicht komplexe, ich weiß nicht, wie ich es so benenne, ob jetzt regulär oder einfach. Oder, es ist alles schwierig, weil es ist nicht eine einfache Diagnose. Es ist eine schwerwiegende Krankheit, auch wenn man nur in Anführungsstrichen eine einfache PTBS hat. Und die entsteht häufig durch einmalige traumatische Erlebnisse. Und das kann alles sein. Das kann Autounfall sein, das kann Krieg sein, das kann eine Gewalttat sein. Oder das kann auch sein, dass man Zeuge geworden von einer Gewalttat, dass das nicht mal einem selber ist passiert. Und Komplexität entsteht eigentlich, wenn die Traumatisierung nicht auf ein Event kann, beschrieben werden, sondern sich das auf mehrere ausstreckt oder immer wieder wiederholend ist über einen langen Zeitraum, und häufig ist das in der Kindheit, genau.
Okay. und das, die Psychiatrie hat gesagt, ja, es ist eigentlich klar, das sei eine komplexe Belastungsstörung. Mit was für Symptomen ist das Ich habe sogar da in ihrem Notizbüchlein blättern, darum müssen wir lachen. genau, was sind das für Symptome?
Ja. Also zu den Symptomen habe ich mir ein paar Notizen gemacht, einfach damit ich sie nicht vergesse. Und es war lustig, weil jetzt, als ich nochmal recherchieren was sind die Symptome, habe ich wirklich gemerkt,
Das wäre das Notizbüchlein.
Genau, habe ich gemerkt, ja, ich kann jedes einzelne abhäkeln, also ich kenne jedes einzelne sehr gut. Darum ja, würde ich schon mal anfangen, ja, jetzt blöd gesagt, ablesen, aber
ja,
für die Richtigkeit. Genau. Also das Grösste ist, oder ja, eins von den Wichtigsten ist sicher intrusives Wiedererleben oder auch Flashbacks, wie das vielleicht eher bekannt ist. Das heisst, dass man immer wieder Bilder im Kopf hat von dieser traumatischen Situation. Aber das können ja Albträume sein, die man hat von diesem traumatischen Erlebnis oder von generell Ängste, die dadurch ausgelöst wurden. Genau. Und die komplexe PTBS, dort sind es häufig eher weniger so bildhafte Erlebnisse, weil man hat so viele traumatische Erlebnisse und nicht nur eins. Das heisst, ja, das Hirn weiss auch nicht, welches wähle jetzt heute aus, sondern es sind mehr Gefühle, die vorkommen, oder auch wirklich, also Körpergefühl, also Körpererinnerung in dem Sinne. Ja. Das können Schmerzen sein, das können ja auch einfach Gefühle sein. Genau. Dann ein weiteres ist das Vermeidungsverhalten. Das merke ich auch stark an mir. Ich vermeide Situationen, wo ich weiss, dass eben genau die Gefühle oder die Flashbacks oder so können, ja, wieder auftreten. Das können auch ganz verschiedene Sachen sein. Das können Orte sein, die ich vermeide. Das können Personen sein, die ich vermeide. Das können irgendwelche, sage jetzt mal, gewalttätige Nachrichten von Kriegen sein, die ich vielleicht vermeide. Das kann wirklich alles sein.
Und darf ich da rückwärts?
Ja, sicher, sicher.
Klingt dir das, das zu vermeiden?
Lange Zeit nicht. Weil ich auch nicht gewusst habe, dass ich das wirklich so aktiv probiere zu machen. Und weil ich sehr ausgesetzt war in vielen Situationen. Aber ich probiere heute wirklich aktiv auch Sachen zu vermeiden. Einfach wirklich, um die schlimmen Symptome ein bisschen zurückzuheben. Jetzt, wenn ich wirklich einen eher schlechten Tag habe, dann schaue ich zum Einschlafen jetzt nicht irgendwie noch Nachrichten über einen Krieg an, weil ich weiss, ja, dann bekomme ich Albträume oder dann geht es mir einfach umso schlechter oder es triggert mich in irgendeiner Art und Weise. Genau, aber es gibt auch Sachen, wie zum Beispiel Personen, die ich nicht immer vermeiden kann.
Mhm.
Oder einfach auch spontane Situationen. Es kann sein, dass mir ein Kollege oder Kollegin irgendetwas erzählt und irgendetwas an dem, sei es das Wort, sei es das, ja, irgendeine Geste, die mich gerade triggert, die ich nicht vermeiden kann.
Mhm.
Ja.
Ich finde es darum noch spannend bezüglich Vermeiden, dass es in meinem Ohr so negativ hat tönt, also ist so, dass man sich etwas nicht stellt.
Ja.
Oder? Und jetzt, wo du das Wort aktives Vermeiden hast gesagt, merke ich jetzt so, wie sehr das ich das auch mache und das dann, also für mich total legitim ist.
Ja.
So.
Ja, es muss nicht nur in dem Sinne negativ sein, ja, ich stelle mich jetzt einer Situation nicht, sondern es ist einfach auch ein Schutz. Mhm. Und ein Schutz, der wichtig ist. Genau, aber man kann nicht, oder ich kann nicht alles vermeiden.
Mhm.
Und ich will auch nicht alles vermeiden. Ich könnte auch vermeiden, aus dem Haus zu gehen und keine Leute treffen. Das ist auch eine Vermeidungsstrategie. Und die habe ich teilweise gehabt und die ist nicht gut für mich.
Mhm.
Aber es gibt Vermeidungsstrategien, die helfen und die wichtig sind.
Ja. Ja.
Genau.
Mega spannend.
Ja, dann fahre ich schon mal weiter. Übererregung. So hat es im Internet geheißen, Symptom. Also das ist einfach ein Zustand von ständiger, überholter Wachsamkeit. Also ständig irgendwie nervös oder aufgeregt sein oder irgendwie Angst zu haben. Das kann aber auch Überreizung sein, einfach von Geräusch, von jeglichen Sinnen. Und das merke ich bei mir auch. Und das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Ich kann ein Beispiel nennen. Und zwar kann ich, wenn ich daheim bin, nicht Musik hören mit beiden Kopfhörern auf den Ohren. Ich muss immer ein Ohr frei haben, damit ich die Umgebung höre, damit, falls sich irgendwie etwas bewegt, dass ich das wahrnehme. Obwohl ich eigentlich weiss, es lauert keine Gefahr hinter meinen Türen. Aber das ist einfach etwas, das ich nicht wegbekomme. Das ist wirklich so die Wachsamkeit. Und das Gleiche, wenn ich in einer Wege, wenn jemand die Tür aufmacht oder wenn jemand halt einfach heimkommt, dann schrecke ich auf. Auch wenn ich weiss, ja, das ist meine Mitbewohnerin, aber das ist so etwas, da ja, kommt wirklich so, der Körper empfindet einfach gerade Angst in dem Moment. Das ist einfach eben genau die Traumatisierung, die halt nicht nur psychisch, sondern auch körperlich ist.
Mhm.
Und da ist mein ganzer Körper dann so auf Alarmstufe quasi.
Also ist die Körper eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen in dem Fight-or-Flight-Modus?
Ja.
Immer so, Achtung, was passiert, kommt etwas Schlimmes passieren?
Ja, genau. Auch wenn die Situation überhaupt nicht bedrohlich ist, ist mein Körper sehr wachsam. Ja.
Und was machst du dann? Also sagen wir jetzt, du klopfst von dieser Tür, gibt es dann wie... Weisst du, nein, es ist nur eine Tür, oder musst du dann schauen, oder wie tust du das dann wieder so ein bisschen deinem Körper sagen, hey, hallo, es ist nur meine Mitbewohnerin?
Ja. Ich bin sehr gut drin, Geräusche zuzuordnen. Ich erkenne an den Schritten oder an Bewegungen, wer jetzt im Haus ist. Also solange es nicht eine fremde Person ist, aber das würde ich auch erkennen. Oder dass sie stimmen, oder dass sie... Irgendwie die Art und Weise, wie man ein Glas auf den Tisch stellt, irgendwie erkenne ich das. Und so nach ein paar Minuten kann ich mich dann wieder ein bisschen beruhigen und irgendwie weitermachen, was ich halt angefangen oder was ich halt unterbrechen musste.
Aber geht es Minuten? Oder?
Je nach Situation.
Ja.
Es kann auch nur ein paar Sekunden sein, so, oh, jetzt bin ich gerade wieder. Aber es kann auch länger gehen. Es kommt wirklich darauf an, wie es mir geht.
Mhm.
Genau. Ja, und passend dazu habe ich ja schon erwähnt, Ängste, Schreckhaftigkeit. Das ist bei mir ein sehr grosses Thema. Wenn mein Freund zum Beispiel Fußball schaut und sie machen ein Go und er sagt, yeah, mega laut, und ich fange an zu zittern.
Ja.
Ich bin sehr schreckhaft, was laute Geräusche und wuchtige Bewegungen so angeht. Und ich bekomme das auch nicht so weg, ehrlich gesagt. Genau. Schlafstörungen sind auch ein Symptom, das ich jahrelang hatte. Albträume, habe ich auch schon erwähnt. Genauso wie Konzentrationsstörungen, die ich auch das Leben lang hatte. Und auch meine Uni oder damals noch immer einen Schulalltag immer wieder eingeschränkt. Genau. Weiter, also es sind wirklich sehr viele Symptome, wir sind noch nicht am Ende. Also Symptome von einer komplexen PTBS sind auch Störungen in der Emotionsregulierung. Das heisst Emotionsausbrüche oder bei sehr hohem Stress ja, funktioniert einfach der Körper plötzlich nicht mehr richtig. Es können aber auch rücksichtsloses oder selbstständiges Verhalten sein. Genau das kenne ich bei mir auch, dass ich jahrelang damit gekämpft habe, mit selbstverletzendem Verhalten. Zudem auch Suizidalität, sei es jetzt passiv oder aktiv, das war auch immer wieder ein Thema gewesen. Und bei vielen Leuten mit dieser Erkrankung ein grosses Thema. Genau.
Was heisst, also was meinst du damit, wenn der Körper nicht mehr funktioniert oder nicht mehr richtig funktioniert?
Also auf was jetzt bezogen? Sorry.
Also auf das Symptom, das du jetzt gerade hast vorgelesen.
Störungen bei der Emotionsregulierung.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn jetzt eine Person, die gesund ist, im Alltag irgendwie ein bisschen Stress hat, vielleicht irgendwie den Bus verpasst hat und so weiter, dann löst das Stress aus bei jeder Person. Bei mir aber zum Beispiel kann das sein, dass ich die Emotion, den Stress zum Beispiel, der aufkommt, nicht so gut regulieren kann. Mhm. Andere Leute die denken dann, ja, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann ist dann wieder alles gut. Und bei mir kann das manchmal dazu führen, dass sich die Emotionen so sehr aufstauen, dass ich entweder so ein aggressives Verhalten bekomme, häufig mir selber gegenüber, dass ich irgendwie gegen die Wand schlage zum Beispiel. Und das hat eine gesunde Person nicht. Die kann die Emotionen anders regulieren. Und ich habe eben Probleme, diese Emotionen zu regulieren. Das heisst, ich muss das immer auf eine ja, selbstschädigende, häufige Art machen.
Mhm.
Genau. Ja, vielleicht noch kurz zum Unterschied von einer komplexen und nicht komplexen PTBS. Häufig hat man, oder früher hat man Personen mit einer komplexen PTBS häufig verwechselt mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, weil halt dort auch die Symptomatik der Emotionsregulierung drin ist. Und genau das hat man bei mir in der Klinik zum Beispiel auch zuerst gedacht. Oder sie hat gesagt, ja, ich sollte das abklären. Aber das gehört eben zu dieser ja, Komplexität von dieser Krankheit.
Mhm.
Genau. Ja. Sollen wir weitermachen?
Ja, ja, du darfst weitermachen. Du, das gerne, ist, ja. Wirklich, ich finde es spannend. Also, ich finde es auch super spannend.
Ja. Ja, weiter habe ich aufgeschrieben, sind dissoziative Zustände. Und das ist bei mir auch ein grosses Thema. Und die gehören auch zu den Symptomen von generell dissoziativen Störungen. Vielleicht kann ich da ein bisschen ausführlicher werden. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob alle Leute, die zulassen, wissen, was das,
denke es nicht,
was das genau ist. Also das ist zum einen, oder ich rede jetzt mal von mir, wie es sich bei mir äußert. Dissoziative Zustände häufig unter Stress. Wenn ich unter sehr viel Stress leide und Emotionen gar nicht mehr regulieren kann, auch nicht mit Gewalt mir selber gegenüber, dann komme ich in einen Zustand von einer Dissoziation. Und das heisst, dass ich häufig mich nicht mehr bewegen kann. Ich kann nicht mehr reden, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann meistens gar nichts mehr, ich kann nur noch blinzeln. Und das ist, ja, das ist ein komischer Zustand, vor allem, als ich das zum ersten Mal wirklich so richtig stark erlebt, gemerkt habe, was passiert mit meinem Körper, weil ihr seht, ich kann laufen, ich kann reden, ich kann, rein körperlich kann ich diese Sachen, aber dass mein Körper oder meine Psyche so stark auf zum Beispiel Stress reagiert, dass ich wirklich so in das Freeze komme.
Ja, genau. Kommt das, also ist dann quasi deine mentale Aktivität auch in diesem Freeze drin, oder ist das wie losgelöst von Angst? Also bist du allgemein einfach runtergefahren und es ist wie, du empfindest es so gar nicht als so wahnsinnig schlimm, dass du jetzt
wie
einfach nichts
meistens schon, ja. Meistens bin ich wirklich auch, ich sage jetzt mal geistig, wirklich abwesend. Ich kann mich auch häufig auch nicht ganz erinnern, was jetzt genau passiert ist oder wie lange das jetzt ist, dauert, die Dissoziation. Aber so die kognitive Leistung ist das, was am ehesten wieder mal wieder zurückkommt. Mhm. Der Körper zum Beispiel kann sich immer noch nicht bewegen, aber im Kopf bin ich auch, okay, ja, das ist jetzt wieder mal eine Dissoziation.
Mhm.
Wie alt bist du, was das erste Mal passiert?
Ich kann mich nicht erinnern, muss ich sagen. Ich denke, in wirklich sehr, sehr jungem Alter passiert es. Also der Körper stellt ab, wenn er die traumatische Situation passiert, halt, um sich selber zu schützen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich an sehr viele Sachen gar nicht mehr erinnern kann. Weil es so schlimm war, dass mein Körper und meine Psyche gesagt haben, wir stellen ab. Ich bekomme das nicht mehr mit. Genau. Aber das allererste Mal, als ich das wirklich so erlebt habe, dass ich mich gar nicht mehr bewegen und nicht mehr reden konnte, das ist erst vor 2 Jahren ungefähr.
Also, dass du auch aktiv gemerkt hast?
Ja, genau. Ja. Als ich es aktiv gemerkt habe. Ja.
Und vorher ist es, hast du es vielleicht nicht aktiv gemerkt?
Es ist auf jeden Fall passiert, ja. Genau.
Und das waren jetzt ja beide Sachen, die unter extremem Stress eigentlich passieren.
Ja.
Kannst du wie sehen, in welche Richtung das es ausschlägt, ob es jetzt wie die Emotionen eben nicht reguliert werden und entweder vielleicht auch ein aggressives Verhalten kommt oder ob du eher am Abfahren bist? Spürst du das?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich es spüre. Aber es kann sehr plötzlich wechseln. Es kann sehr plötzlich wechseln, dass ich zuerst irgendwie mega hässig auf mich selber bin und dann ganz plötzlich macht es einfach so Schluss. Und dann bin ich wirklich taub und dann bin ich in dem Sinne auch ruhig. Und
ich finde es noch ganz wichtig, jetzt schnell, wenn du in diesem Zustand drin bist, was hilft dir näher? Also weißt du, so ist ich auch schon Leute beobachtet, die in diesem Zustand waren. Und jede Person ist dann ein Zustand, der etwas anders ist, ob man gerne angelenkt wird oder nicht angelenkt, gut zugeredet, lass sein. Was ist seine Präferenz?
Also? Ja. Als ich in der Klinik war, habe ich zuerst mal wirklich gelernt, sogenannte Skills anzuwenden und auch wirklich eine ganze Bandbreite an Skills gehabt, um auszuprobieren. Und häufig war mein Freund auch dabei gewesen, oder regelmäßig war mein Freund dabei, als ich wirklich so sehr stark dissoziiert bin. Und dann musste quasi er ganz viel ausprobieren. Häufig, wenn ich mich gar nicht mehr bewegen kann, hilft es mir, wenn er zum Beispiel meinen Arm mal auflüpft, dass ich wieder ein Gespür bekomme oder wieder den Arm abklopfe oder die Beine abklopfe. Beispielsweise aber auch einen Ego-Ball, den ich immer dabei habe, wo wenn man festdrückt, schon fast unangenehm ist. Und es müssen für mich wirklich unangenehme Reize sein, damit ich wieder zurückkomme. Wenn das alles nicht hilft, dann ist er auch schon einfach Eiswürfelung geholt, hat mir die auf die Stirn gelegt oder so. Und irgendwann hat das wirklich wehtun. Und irgendwann hat das so wehtun, dass ich wie müssen, ein bisschen aufwachen so aus dem. Ja. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass er mich kutzelt. Und ganz am Anfang, ich habe es nicht gespürt. Und irgendwann mit der Zeit kommt dann so das Unangenehme. Ja, es ist wirklich ein bisschen eine Bandbreite, aber es sind vor allem so sehr starke Reize.
Ja.
Ich habe auch so Gerüche. Ich habe angenehme Gerüche, aber ich habe eher wirklich so stark reizende Gerüche, genau, die mir helfen.
Und ich was ist das zum Beispiel? Sorry, was ist ein stark reizender Geruch? So Ammoniak doch?
Ammoniak kann ich nicht, aber das funktioniert bei vielen. Ich habe vergessen, jetzt habe ich vergessen,
okay. Was
das
heisst.
auf jeden Fall kann ich das, also es ist so ein Öl und ich kann mir manchmal auch Tropfen auf die Zunge geben und das ist sehr grusig. Das ist wirklich grusig und es ist nichts Schönes, aber es hilft.
Hast du auch so Tefeli?
Nein, Tefeli nicht, aber ich habe Schleckzeug, die ganz scharf ist.
Ich habe darum mal so eins genommen.
Stimmt, das hast du erzählt?
Habe ich schon mal erzählt. Dann möchte ich meine Zunge brennen.
Ja, ist
stimmt.
Ja. Das
ist wirklich krass, dass der Körper so in einem Zustand inne ist, wo wirklich einfach nichts mehr geht, außer er muss wirklich gehen, plötzlich muss er wirklich wieder in Fight eigentlich reinkommen. Ja. Das vom Freeze an, shit. Jetzt ist die Betreuung so gross, dass ich wieder muss. So ein bisschen.
Ja. Mega, ja. Genau.
Oder nicht einmal Betreuung so gross, sondern jetzt ist eigentlich wie, ja, was ich weiß noch nicht mehr sagen, jetzt ist die Realität näher wieder.
Ja, genau. Ja. Ja, man nimmt wieder ein bisschen mehr wahr.
Ja.
Weil so die grundlegenden Sachen nimmt der Körper dann einfach fast nicht wahr. Mhm. Und darum müssen es so extreme Reize sein oder sehr unangenehme Reize sein, damit der Körper wieder ein bisschen anfängt, zu funktionieren, zu denken, zu spüren. Genau.
Ist die Liste fertig schon, oder?
Nein. Ich habe noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht noch zu diesen dissoziativen Zuständen. Es kann sich auch anders äußern. Zum Beispiel ihre Derealisation oder Depersonalisation. Das heisst, ich bin nicht komplett eingefroren und kann mich nicht mehr bewegen, sondern ich bin ganz normal im Alltag, aber es fühlt sich alles nicht real an. Mhm. Ich fühle mich nicht real an. Es fühlt sich an, als würde ich wirklich wie neben meinem Körper sein und irgendwie zuschauen der Situation. Und Depersonalisation ist dann wirklich auch, wenn sich mein Körper fremd anfühlt. Sich die Personen, die ich gerne habe, meine nächsten Freundinnen und meine Freunde, wenn sich die fremd anfühlen.
Mhm.
Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und da weiss ich selber immer noch nicht ganz, wie damit umgehen, wenn man plötzlich selber fremd ist oder die nahestehende Personen fremd sind.
Mhm.
Genau.
Ist das ein häufiger Zustand, wo du drin bist?
Würde ich schon sagen, ja. Aber es kommt und geht. Es kommt und geht.
Was ist häufig?
Du mich fragst von mir. Ja. Also ich hatte sicher schon Phasen in meinem Leben, wo dieser Zustand jahrelang ist gegangen. Das war aber sehr akut und mittlerweile, würde ich sagen, alle paar Wochen kommt das mal.
Und dann bleibt es für einen Tag oder bleibt es?
Dann bleibt es für ein paar Tage.
Ja.
Oder so eine Woche, zwei maximal. Aber jetzt, so über ganz lange Zeit habe ich es jetzt schon länger zum Glück nicht mehr gehabt.
Und wenn du sagst, du hast Zeiten gehabt, wo es Jahre ist gegangen, ist das während des traumatischen Erlebnisses?
Ja.
Ja.
Ja, genau. Oder auch kurz danach, wo der Körper immer noch im Schockzustand ist. Und der Schmerz quasi nicht aushält, dass er sich so muss abschotten von der Realität oder von der Welt. Genau.
Mhm.
Ja. Ja, das nächste, was ich aufgeschrieben habe, gehört echt genau in das dazu. Also es ist emotionale Taubheit, die mich sehr plagt. Und es haben auch sehr viele Leute mit einer komplexen PTBS, dass man auch verminderte Fähigkeit hat, positive Gefühle oder Emotionen zu erleben und zu spüren. Und wirklich auch in Phasen, wo ich sage, es geht mir ein bisschen besser, ich erlebe vielleicht etwas Schönes, sei es ein Konzert, sei es Ferien, aber es kommt nicht an mich her, das Gefühl.
Mhm.
Ich weiss, die Situation ist gerade schön, aber ich spüre es nicht. Ich kann das häufig nicht spüren, weil der ganze Körper wie so taub ist. Und das ist ein Schutzfaktor, damit die, halt die negativen Gefühle dass die auch ein bisschen betäubt werden. Aber die positiven Gefühle werden halt genauso betäubt in dem Sinn. Genau.
Ist das nicht auch, oder jetzt, das, was du beschreibst, kommt mir auch recht bekannt vor, aus so sich länger anbahnende depressive Phasen oder Verstimmungen?
Ja, definitiv, ja.
Denkst du, das ist nahe bei Angst?
Sehr, ja. Okay. Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Leute, die depressive Symptomatik haben, die erleben genau das. Ja.
Mhm.
Dass noch eben ihre Hobbys nicht mehr Spass machen, dass sie keine Lust mehr haben, rauszugehen, das ist genau das. Ja. Das ist genau das. Ja. Nur, dass sie das wirklich über einen sehr langen Zeitraum halt auch erleben.
Ja.
Oder erlebt haben, genau. Ja, einfach so die innere Leere, halt, die genau bei der Depression auch da ist. Also eben, es sind viele Symptome, die bei der Depression auch da sind. Also ich würde auch bezeichnen, dass ich depressive Phasen habe. Das ist genau das, ja.
Okay.
Ja, was eben vielleicht auch noch ähnlich ist zu der Depression, ist das negative Selbstkonzept, das man vielleicht entwickelt. Sich minderwertig fühlen, sich vielleicht nicht wohlfühlen im Körper oder generell mit seinem Leben vielleicht nicht zufrieden sein. Das ist sicher auch eines der grössten Symptome, die mich seit Jahren oder schon Jahrzehnten mittlerweile begleitet. Und was dazu kommt, ist auch noch Schuld- und Schamgefühl, das viele Leute haben, die traumatisierende Erlebnisse haben. Und mit dem muss man wirklich lernen umzugehen oder lernen, dass man eben nicht schuld ist. Dass man eben nicht dass man nicht schuld ist für das, was ihm passiert ist und dass man sich auch nicht muss dafür schämen
muss. Hast du dich lange schuld gefühlt?
Ja, sehr lange. Ich kann dir jetzt gar nicht genau ein Jahr sagen, aber sicher 10 Jahre oder
ja,
so.
Yeah.
Ja.
Und was, sorry.
Nein, sag mal.
Was hat wie dazu geführt, also ich glaube, das kann man nicht beantworten, aber so in meinem Kopf ist so die Frage, was hätte dazu geführt, dass ich mich schuldig gefühlt habe, Schammomente, so.
Es ist häufig so, dass Täter, Personen eben genau das wollen. Dass das Opfer sich schuldig fühlt, dass sich das Opfer nicht als Opfer sieht, sondern als ja, du machst etwas falsch und darum passiert es dir. Und das haben vor allem Kinder. Und Kinder sind ja sehr sensibel, was das angeht. Wenn man einem Kind sagt, du bist schuld, dann fühlt sich das Kind auch schuldig. Und das auch für eine sehr lange Zeit. Und es braucht wirklich sehr viel, die Gedanken irgendwie zu ändern und zu realisieren, nein, das kleine Kind, das 6-jährige, 7-jährige Kind ist nicht schuld. Das trägt keine Schuld. Genau.
Ist es dir auch gesagt worden? Ja. Das wäre auch so ausgesprochen worden, das hast du schlecht gemacht, das ist deine Bestrafung.
Genau so. Und das habe ich auch erst, als ich in der Klinik war, können akzeptieren und auch realisieren, wo mir dann meine Psychologin gesagt hat, stellt euch vor, wenn das jetzt im Nachbarskind passiert ist, oder wenn das Nachbarskind vielleicht ein bisschen nervig ist, würdet ihr wirklich sagen, dass das die Schuld ist? Dann sage ich, ja, natürlich nicht. Ein Kind kann keine Schuld tragen. Oder kein Mensch, sage ich jetzt mal, kann Schuld tragen an solchen Erlebnissen oder solchen Gewalt, die ihn betrifft.
Ich finde Scham eh so, wir müssen mal eine Folge nur zu Scham machen, das ist das Gefühl, das mich sehr viel begleitet und ich hasse. Und das Perfide an Scham, finde ich, das Gefühl kennt keine Temporalität. Ich kann jetzt noch die Scham aufleben vor einem Erlebnis aus dem Kindergarten. Weißt du, die ist wieder instantly einfach da.
Ja.
Und
ja.
Es ist auch absolut, also es ist völlig random, wie fest dass man sich schämt für etwas. Oder? Es kann eine Kleinigkeit sein, die extrem viel Scham triggert. Und es kann eigentlich ein grosser Fehler sein, den man macht und einfach weglachen kann. Und der ist dann nicht schlimm. Ja. Also so, dass man es dann nicht fassen kann. Irgendwie.
Scham. Ja. So, ja, mega.
Ja, ist es wirklich so ein wuchtiges Gefühl oder ein Erlebnis irgendwie.
Und es ist eben meistens auch nicht legitim, meistens.
Nein.
In Situationen, wo du so bist, aus welchem Grund, es ist wie Scham und Schuld so zusammenhängend und so. Mega häufig ist es so, aus welchem Grund kommt jetzt das auf?
Ja, und ich denke dann immer, die Leute, die sich sollten schämen.
Ja.
Die schämen sich nicht.
Ja.
Stimmt, ja.
Ja. Und auch eben, wenn ich jetzt rational gesehen weiss, ich bin nicht schuld und trotzdem kommt das immer wieder vor. Das ist wirklich so ein mächtiges Gefühl, die Scham und ein Schuldgefühl.
Kannst du die Schuld auch den Personen geben, die dir Sachen angetan haben? Kannst du die jetzt so ein bisschen, siehst du die Personen als schuldige Personen?
Ja, definitiv.
Ist das ein neues Gefühl, das du hast gemacht hast? Oder hast du schon länger insgeheim oder hast du schon länger gewusst, dass sie schuld sind?
Ich würde sagen, ja schon immer gewusst, wer die Schuld ist. Das Problem ist einfach, wenn die traumatischen Erlebnisse im eigenen Haushalt stattfinden, in den eigenen vier Wänden von Personen, die einen sollten beschützen, einen sollten lieben. Genau, und als Kind kann man das, glaube ich, nicht so trennen. Dass jetzt die Person, die einem eigentlich so nachsteht, durchaus ein Täter oder Täterin ist. Und das habe ich auch sehr lange gebraucht, wirklich auch Personen so zu benennen. Und es fällt mir immer noch schwer. Genau.
Willst du die Liste noch fertig machen?
Oder? Ja, ich habe nur noch einen letzten Punkt.
Okay.
Und es geht so ein bisschen um das Interpersonelle, dass man Schwierigkeiten hat, emotionale Beziehungen aufrechtzuerhalten. dass man Beziehungen vermeidet. Ich habe sehr viele Freundschaften in meinem Leben abgebrochen, sehr abrupt. Aus verschiedensten Gründen. Und ja, es hat mir auch sehr geholfen, zu realisieren mit dieser Diagnose, warum dass ich das gemacht habe. Und dass ich das nicht mit Absicht oder aus Boshaftigkeit habe gemacht, sondern einfach genau die Schwierigkeit, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Genau.
Mhm. Sind das immer ähnliche Punkte gewesen, wo du dann eine Freundschaft oder eine Beziehung hast abgebrochen? Oder sind das zufällige Zeitpunkte gewesen?
Nein, es sind eigentlich... Also in verschiedenen Lebensphasen immer wieder so gekommen, dass ich wirklich, dass sich eine Freundschaft entwickelt hat, dass die Freundschaft sehr eng ist geworden, wo ich wirklich können sagen kann, dass sie jetzt wirklich so die besten Freundinnen und Freunde, wo ich dann aber wirklich sehr noch akut dazumals krank war und häufig die Personen einfach nicht haben wollen, an mich heranlassen. Ich wollte nicht, dass die Personen wissen, wie es mir geht. Und ich war dann auch sehr suizidal und habe mir immer gedacht, wenn ich die Freundschaft abbreche, dann ist es für die Person einfacher, wenn ich nicht mehr da bin.
Mhm.
Dann ist die Person vielleicht weniger traurig, als wenn wir befreundet sind und mir passiert etwas. Mhm. Und das war quasi immer so, ja, schon fast prophylaktisch gewesen, dass ich wie im Voraus schon gesagt habe, komm, ich beende jetzt das, einfach damit es für dich einfacher ist, wenn ich nicht mehr da bin. So. Genau.
Und was hättest du in dem Moment also für eine Reaktion gewünscht? Hast du immer wie wollen, dass das die Leute akzeptieren? Oder hast du auch wollen, dass Leute ein bisschen um dich kämpfen? Also so plakativ
formuliert. Ja, genau, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, insgeheim oder im tiefsten Inneren ist es natürlich schon das Bedürfnis, dass Leute ja, um ihn kämpfen oder dass Leute wollen. Dass Leute mir Bestätigung geben, nein, sie wollen die Freundschaft weiterbehalten. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr hartnäckig. Mhm. Ich war sehr hartnäckig und darum sind auch viele Beziehungen an dem gescheitert, weil ich das nicht an mir hergelegt habe. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich das mittlerweile nicht mehr so mache. Und eine stabile Beziehung kann führen.
Mhm.
Genau.
Das ist sehr schön.
Ich glaube, jetzt ist es auch sehr spannend für alle Zuhörenden. Du hast mega viel erzählt über deine Symptome, die du wie hast gehabt oder immer noch hast. Du hast viel davon erzählt, ja, von denen, wo das dann all die Erlebnisse passiert sind. Mhm. Würdest du schnell sagen, wie entsteht das? Also was für Erlebnisse hat man denn für so eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung?
Mhm. So. Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen erzählen zum Unterschied von der regulären
PTBS. Oder kannst du auch über dich, also ja. So, was sind deine Erlebnisse, ja, sind, sicher, die zu dem geführt haben?
Also explizit benennen möchte ich die Erlebnisse nicht, zu meinem eigenen Schutz, aber auch aus Respekt beteiligten Personen gegenüber. Aber das war körperliche und emotionale Gewalt, das war sexuelle Gewalt und das war auch Vernachlässigung auf emotionaler und körperlicher Ebene. Im frühesten Kindesalter bis zum Teenageralter, also eigentlich ja, die ganze Kindheit durch.
Mhm. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, ja. Dass man ein bisschen weiss, über was es redet. Genau. Ja. Das heisst, sorry, du willst etwas sagen,
Gina? Ja. Also wir haben zwar vorhin davon geredet, dass du insgeheim schon immer hast gewusst, dass die Leute etwas falsch machen. Was ist so, ich nehme jetzt an von dieser Geschichte, die du erzählst oder aufgelesen hast, dass das irgendwo im Teenageralter war, wo du realisiert hast, das ist wirklich markant anders, als dass das bei anderen ist. In was für einer Lebensphase bist du, wo die Realisation ist gekommen?
Die Realisation ist gekommen, wo die, sage jetzt mal, akuten Traumatisierungen aufgehört haben und wirklich die Symptome von dieser Krankheit sehr, sehr stark eingesetzt haben.
Mhm.
Und ich realisiert habe, es geht mir enorm schlecht.
Wie alt warst du?
So zwischen 12 und 14.
Ja.
Genau. Also so in der Oberstufe ungefähr. Genau.
Mhm.
dann würde ich sagen, sind meine Symptome wirklich am akutesten gewesen. Und ja. Weiss ich gar nicht, was sagen.
Ja, ist gut. Ist einfach ins Auftreten und hast dann gemerkt, aha, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Etwas stimmt nicht an der Situation.
Ja.
Hast du dann Hilfe wollen? Oder hast du eingesehen, dass du Hilfe brauchst vielleicht?
Ja, ich habe durchaus Hilfe wollen. Aber die Scham, die wir eben vorher darüber geredet haben, war so gross gewesen, dass ich mir nicht getraut habe, Hilfe zu holen.
Mhm.
Weil ich Angst hatte vor den Konsequenzen. Ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich war dann auch wirklich so lebensmüde gewesen, dass ich auch nicht wirklich Hilfe als Hilfe habe wahrgenommen, sondern ich habe das einfach nicht mehr getragen. Also,
Hast du irgendwie signalisiert, vielleicht auch unbewusst, dass du Hilfe bräuchtest?
Ja, ich denke, von außen hat es sicher Sachen gegeben, die man können sehen konnte, dass es mir nicht gut geht. Das sind zum Beispiel dann schulische Leistungen, die irgendwie sinken. Es ist die Isolation, es ist dass ich einfach eine ganz, ganz stille Person geworden bin. Nicht mehr gelacht, nicht mehr mich aktiv am Leben in dem Sinn beteiligt. Und das war sicher auch selbstverletzendes Verhalten gewesen, das ich nicht öffentlich gezeigt habe, aber wo man durchaus auch können warnen.
Ja. Hast du das Gefühl, dass dann Leute hätten Sachen also wirklich aktiv gesehen oder bist du sehr, sehr gut auch gewesen, einfach im Verstecken?
Ich war sehr gut im Verstecken, ja. Aber ich gehe schon davon aus, dass man es sehen konnte und es haben so Leute gesehen. Es haben so Leute gesehen, es haben so Lehrpersonen mitbekommen, aber die Hilfe von diesen Personen war sehr unzureichend gewesen. Genau, aber das merkt man natürlich schon, wenn eine Person oder jetzt eine Kollegin oder eine Schülerin plötzlich sehr ruhig wird, sich sehr isoliert. Wenn man irgendwie blaue Flecken oder etwas im Körper sieht, das sind alles so Signale. Genau.
Und was hättest du für Hilfe gebraucht in dem Moment? Oder was hättest du auch für Hilfe überhaupt annehmen können? Das wäre nicht alles gegangen.
Ja, ich glaube, das Annehmen war wirklich das Schwierigste. Es hat egal was für eine Hilfe, ob sei es eine Umarmung oder sei es eine professionelle Hilfe, es hat alles etwas geholfen, aber das Annehmen war wirklich das Problem. Ja, definitiv.
Wir haben darum vorher darüber geredet, aber im Vorbereiten, dass es darum geht, dass Leute auch heranschauen müssen. Also, ich finde mehr darum, ich studiere ja Medizin und wir haben erst über das geredet, dass wir eigentlich ziemlich wenig gelernt haben, über was für Schritte kannst du machen oder was sind so ein bisschen Warnzeichen, aber das finde ich so ein bisschen Common-Sense-Warnzeichen, die einem mitgenommen werden, eben das, wie du siehst, mit blauen Flecken und Isolation, aber ich finde es schon noch ein bisschen wichtig, auch, sagen wir auch zum Beispiel für Lehrpersonen, aber eben auch sicher für gesundheitliche Fachpersonen, dass sie so ein bisschen lernen, herzuschauen und vielleicht ein bisschen lernen, dass Kinder nicht so einfach eben Hilfe annehmen oder Hilferufe äußern, sondern dass mega fest einfach durch andere Symptome eigentlich dargelegt wird und dass man eben primär auch herzuschauen sollte. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, wo ich noch eben das gut finde, dass du das so ansprichst, dass es schon Symptome hat gegeben. Und auch wenn es annehmen schwierig ist, wahrscheinlich führen viele kleine Schritte ja zu einer grossen Hilfestellung schlussendlich. Also.
Ja, es ist vor allem, oder was ich sicher gebraucht, ist jemand, der mich ernst nimmt, der die Sachen, die passieren, ernst nimmt. Und der mir auch sagt, hey, das, was passiert, das ist A, nicht normal, B, sehr schlimm und C, es gibt einen Weg da raus. Und ja, blöd gesagt, das Licht im Tunnel, das habe ich nicht gesehen. Ich bin mir sicher gewesen, es gibt da keinen Weg raus.
Und jetzt hast du vorher gesagt, dass du zwischen 12 und 14, ich meine, du hast ja erst jetzt eigentlich vor 2 Jahren Hilfe bekommen.
Ja.
So mit 20.
Ja.
Ist ja eine lange Zeit dazwischen eigentlich noch, wo du hast müssen.
Ja.
Du hast ja gesagt, du warst im Gymer, dass du im Gymer so Sachen sind. Hast ja diese Symptome auch noch gehabt, ja, nicht nur dann akut gewesen. Ja. Ich habe mir jetzt immer ein bisschen vorgestellt, du bist in der Oberstufe, aber jetzt sehe ich dich so ein bisschen im Gymeralter.
Ja.
Und ich finde, auch dort hast du wahrscheinlich Sachen geäussert, wo Leute hergeschaut haben. Hast du Sachen verbalisiert vielleicht auch?
Ja.
Und Leute, sind sie überfordert gewesen, denkst du? Oder?
Ja, definitiv. Und das nehme ich auch niemandem übel, weil wenn das jemand nicht selber erfahren hat, dann ist man definitiv überfordert.
Ja, niemandem die Schuld geht, so, nicht ja, Hilfe geben. Genau.
Aber auch Lehrpersonen, mit Lehrpersonen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die ein paar Sachen gewusst haben, aber nicht so richtig haben geholfen. Mehr schon fast beschuldigend. Alle, ja, das solltest du jetzt nicht mehr machen. Und, also wenn es zum Beispiel um Selbstverletzungsverhalten ist gegangen. Ja, und nicht hilfreich war, sondern schon ein bisschen abwertend diesen Sachen gegenüber.
Ja. Heranschauen in dem Fall.
Ja.
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 Das finde ich eh so das Schwierigste bei, also wenn man sich selber verletzt, um sich zu spüren und zu regulieren, wenn ihm das dann so sehr vorgeworfen wird, das habe ich als extrem degradierend wahrgenommen.
Sehr, ja.
Wenn ich so denke, ich will dir ja nichts Schlechtes damit. Es hilft mir einfach in dem Moment und ich brauche das. Und ich bin mir, ich meine, ich bin nicht doof. Logisch checke ich, dass das nicht der beste Weg ist, um das zu machen. Aber es hilft.
Ja.
Oder?
Ja.
Und dass so ein Stigma um das herum ist, dass das näher der Fokus wird, der darauf gelegt wird. So im Sinne von, du sollst das aufhören machen, damit du gesund wirst.
Ja, genau.
Ist ja so fernab vor Wahrheit. Also was,
absolut, ja.
Was man macht, ja.
Ja.
Es ist eigentlich auch genau das, man schämt sich ja sowieso schon.
Ja.
Und dann wird es ja nur noch deine Scham noch mal ein bisschen verstärken und bestätigen. Also das unangenehme Gefühl wird eigentlich nur noch schlimmer.
Ja.
Ich beschäftige mich letzte Zeit viel mit Wut. Ich finde, jetzt ist noch eine spannende Frage, die ich habe für dich so. Bist du wütend auf die Zeit und auf die Krankheit und auf Personen?
Ich war sehr lange nicht wütend auf die Personen. Bis immer noch nicht unbedingt zu 100%.
Also ich weiß auch nicht, ob das ein konstruktives Gefühl ist, weißt du, Wut.
Aber ja. Mal, es kann durchaus konstruktiv sein. Es ist bei mir aber eher der Fall gewesen, dass ich auf mich selber wütend war. Und ja, über die Krankheit auch. Dass ich das jetzt habe. Dass das nicht einfach so weggeht. Ich bin auch wütend häufig über Institutionen, über die Gesellschaft, über die Leute, die das nicht anerkennen. Das Leiden und der Schmerz und all die Probleme, die ich mit mir trage, nicht anerkennen. Und ich bin einfach auch wütend darüber, dass das Ganze so unfair ist. Dass das so, so unfair ist einfach. Dass es mir passiert ist. Also ich wünsche es nicht jemand anderem, aber es ist einfach unfair. Und es gibt keinen Weg daraus. Ich muss jetzt da durch. Und so viel Lebensqualität ist mir geraubt worden und wird mir geraubt.
Mhm.
Ja. Und ja, mal, wo die Diagnose kam, habe ich dann auch dürfen, wütend sein quasi auf die Täterpersonen. Und ja, die Psychologin und jetzt mein Psychiater, die wollen ja, dass ich wütend bin.
Okay.
Sie sagen dann selber, ja, ich habe jetzt aber auch so Gewaltfantasien da. Und, sie und ich, ja, ich finde das noch nicht ganz so, aber doch, ja, Wut ist schon das Thema. Und ich finde, Wut kann auch hilfreich sein.
Ja, also, ja, ich finde es kann, schon auch, ja. Es ist auch in der Bewältigung so.
Ja.
Ja.
Absolut.
Strategie.
Absolut.
Ich finde es auch so, also jetzt auch von meinen Erfahrungen, ja, irgendwie so ein paar Leiche im Keller, so Gespräche, aber so, jetzt innerhalb von diesem Thema finde ich es für mich, und ich habe mich, glaube auch vor allem so mit Büchern mit dem beschäftigt, dass wie oft der Anspruch suggeriert wird, dass man doch muss können verzeihen.
Ja.
Und da werde ich dann wütend. Das finde ich richtig hässlich. Ja. Und wie lange ich den Anspruch hatte, das zu können, irgendwann, oder irgendwann an dem Punkt herzukommen, wo ich verzeihen kann. Mittlerweile merke ich so, ich will das nicht.
Ja. Nein, ich finde auch, es gibt Sachen, die sind einfach nicht verzeihbar. Und ja, ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, ja, du kannst doch keinen Frieden finden, wenn du jetzt dieser Person nicht verzeihst, etc. Aber nein, es gibt einfach ein paar Sachen, die verzeihe ich nicht.
Ja.
Egal, ja, ob es mir jetzt mittlerweile besser geht oder gut geht oder nicht. Das, ja. Ich finde die Wut sehr legitim. Die darf auch bleiben. Die ist auch wichtig.
Sie darf sie nicht übernehmen, natürlich. Genau. Aber wenn es eine konstruktive Wut, eine konstruktive Wut ist gut. Es reimt sich. jetzt habe ich eine Frage gehabt. Ja, Wut habe ich ja auch keine Liste gemacht. Noch mehr ein Wort jetzt drauf, aber ja. Jetzt habe ich es vergessen.
Okay.
Nein, jetzt weiß ich, es ist noch ich bin darum gegangen, so jetzt im Alltag, so, du sagst, deine Lebensqualität ist dir genommen worden. Deine Lebensqualität kommt man nicht immer wieder zurück. Wie schränkt es dich ein im Alltag? Du hast jetzt schon sehr gute Liste aufgezählt, so ein bisschen, von diesen Symptomen. Ich finde, man kann sich das gut vorstellen. Schwierig aber zum Vorstellen ist es vielleicht auch ein bisschen so, auch für die Zuhörenden, so, ich finde immer, und auch ein bisschen für uns, finde ich immer, jetzt sehen wir hier eine Person, so sympathisch, so durchdacht und erzählt mega viel. Und wie ist es so ein bisschen so, die Alltag, ist es täglich Problem, sind es wöchentlich, ist es wie...
Und ich möchte noch anfügen, wie ist es für deine nächsten Bezugspersonen? Also das, ist das für eine Dynamik, wo entsteht durch die Krankheit?
Ja, ich weiß wieder mal nicht, wo anfangen. Das ist gerade ein bisschen viel. Kannst du noch mal deine Frage wiederholen?
Ob's wie mit der Alltag im Sinne von, weißt du, sind die Symptome täglich?
Ja, stimmt. Also sagen wir so, es vergeht kein Tag, wo ich das nicht mittrage, logischerweise. Es gibt Tage, die schwieriger sind, es gibt auch Tage, die einfacher sind, aber es ist jeden Tag präsent. Und jeden Tag habe ich das Gefühl, wenn ich die Krankheit nicht hätte, wäre es besser, wäre angenehmer, ich könnte es mehr geniessen. Es ist auch das, wo wir auch schon darüber geredet haben, so über die emotionale Taubheit, dass ich auch wenn ich schöne Sachen erlebe, die ich nicht mit vollem Herz quasi erleben kann, sondern dass ich einfach so in einem Nebel, in einer Art Nebel lebe und das Leben nicht so richtig geniessen kann, nicht richtig wahrnehmen. Und an vielen Tagen habe ich das Gefühl, das Leben auch nicht lebenswert. Obwohl es das ist, aber an vielen Tagen kann ich das nicht wahrnehmen. Und das... Ja, das schränkt mich in jeglichen Lebensbereichen ein. Wenn mich die Leute fragen, beispielsweise, was ich in 10 Jahren mache, sage ich keine Ahnung. Ich plane nicht so weit, weil ich gleich immer wieder das Gefühl habe, ja, es lohnt sich doch irgendwie nicht, da weiterzuleben und wieso sollte ich Zukunftspläne haben, wenn ich nicht weiss, ob es mir jemals besser geht und so weiter. Und auch, ja, was Beziehungen angeht, das ist, glaube ich, auch schwierig für nahestehende Personen, das zu erleben, wenn sie irgendwie mich da sehen, sei es, ja, wenn ich eine Panikattacke habe oder wenn es mir einfach wirklich sehr, sehr schlecht geht. Es ist auch für das Umfeld in dem Sinn belastend oder nicht schön anzuschauen. Ja, es schränkt mich ein in meiner Kreativität, in meinem Uni-Alltag, wie gesagt, Konzentrationsstörungen oder einfach mal nicht Kraft haben, morgen aufzustehen.
Und das ist eben die Bezugspersonen noch. Wie so, du hast gesagt, dass es schwierig ist für dich zum Arbeiten. Jetzt wohnst du aber in der WG und du erzählst von einem Freund. Hat er da wie so Tricks gelernt? Oder so, hat er für euch einen Weg gefunden, wo das irgendwie. Also, hat er ja offensichtlich, aber so. Wie seid ihr dort hergekommen?
Ja. Also, vor allem mit meinem Freund, da ist wirklich der Weg, der ganze Weg irgendwie mit mir mitgegangen. Und mein Psychiater hat mir auch immer wieder gesagt, sehr viele Beziehungen scheitern mit Personen, die irgendwie traumatische Erlebnisse hatten. Genau an dem, dass es einfach schwierig ist, emotionale Beziehungen zu führen und Commitment quasi zu zeigen. Und was aber wirklich geholfen hat, sind Gespräche mit meinem Psychiater und mit meinem Freund zusammen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Dass mein Freund auch quasi medizinisch, faktisch weiss, was mit mir los ist. Und nicht einfach, ich bin jetzt heute ein bisschen schlecht drauf, sondern kann verstehen, was bin ich und was ist wie die Krankheit, die gerade übernimmt. Und das Wissen, finde ich, hilft einem sehr weiter.
Hat er ein gewisses Vorwissen mitgebracht oder so allgemein Sensibilität gegenüber diesen Themen?
Ja,
oder?
Definitiv. Und ich glaube, wenn er das nicht hätte, dann würde es auch nicht funktionieren. Wenn jemand, der gar keinen Berührungspunkt mit dem hat, und das gönne ich dieser Person, dass sie keinen Berührungspunkt mit solchen Sachen haben, aber ja. Dann funktioniert das nicht. Und ich bin wirklich sehr froh, dass er so viel Akzeptanz dem gegenüber zeigt und sehr bereit ist, mit mir den Weg zu gehen so, und Sachen auszuprobieren und dran zu bleiben und wie mir nicht aufzugeben in dem Sinn.
Ja, das klingt sehr schön. Hast du auch so mit anderen Personen in deinem Umfeld ähnliche Beziehungen jetzt können aufbauen, die auch ein mitlehren, eigentlich mit dir?
Ja, definitiv. Also mein Freundeskreis ist beschränkt und das aber auch zum Glück, weil ich brauche einfach wenige, aber dafür sehr, sehr enge Personen, denen ich auch wirklich auch vertrauen kann und die einfach auch mal akzeptieren, wenn es mir nicht gut geht. Und dann kann ich trotzdem mit ihnen etwas machen, aber ich muss nicht das Lachen aufsetzen und irgendwie etwas überspielen, sondern einfach, ich kann sein, wie ich bin. Und wenn ich kurz 5 Minuten für mich brauche, dann gehe ich kurz schnell weg und komme dann wieder. Also das habe ich wirklich mit Trillen erfahren, dass so die Akzeptanz von Personen gegenüber mir, gegenüber dieser Krankheit und einfach alles, was mit dem kommt. Und einfach auch viele Sachen, die ich nicht dafür kann.
Wie ist es so mit dieser Akzeptanz gegenüber gewissen Verstimmungen? Ich erfahre das immer als so eine kleine Gratwanderung zwischen. Manchmal tut es mir mega gut, wenn mich jemand etwas daraus rausnimmt und so findet, so, wir machen jetzt etwas Lustiges und ob der Spass ist oder nicht, ist wurscht, aber wir machen das.
Oder Leute, die einfach mit mir halt auf dem Sofa sitzen und einen Tee trinken und wir halt einfach eine Stunde schweigen können. So, was brauche ich zu welchem Zeitpunkt? Das habe ich mega selber noch nicht mega herausgefunden. Mhm. Aber ich kenne wie beide Bedürfnisse. Mhm. Wie ist das bei dir?
Ich kenne auch beide Bedürfnisse. Und es ist teilweise ganz unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich gut, abgelenkt zu werden. Komm, ich nehme dich jetzt einfach mit, weil es tut dir gut, wenn du an die frische Luft gehst, mhm, egal was. Manchmal ist es aber wirklich einfach gut, wie du gesagt hast, zu schweigen und einfach die Gefühle fühlen und jemand ist nebendran und ist begleitet mich quasi, mhm, einfach in diesem Gefühl. Ja. Das merke ich immer mit meinem Psychiater. Es gibt manchmal, da gehen wir spazieren und wir schweigen einfach beide. Mhm. Und manchmal reden wir über irgendwelche, ja, random Sachen. Mhm. Und manchmal ist es halt wirklich ernst und ja, tieferliegend. Ja.
Gibt es wie, oder hey, wir alle, das ist eine Frage, eine offene Frage, alle, an mich selber auch, aber denkt ihr, es gibt wie als Bezugsperson, als außenstehende Person, jetzt nicht als Betroffene, sondern eben als Bezugsperson, gibt es eine Möglichkeit zu checken, was, welcher Mut jetzt gerade da ist oder was gebraucht wird?
Ich denke es nicht. Ich glaube so nicht. Mhm.
Ich glaube, man kann, also, es ist doch so unglaublich unterschiedlich. Man selber weiß es ja aber nicht mal ganz, mhm, genau. Also, ja, also ich glaube, dann ist es, mhm, wie vielleicht auch ein Ausprobieren.
Ja.
Mhm. Vielleicht ist so, wenn wir jetzt etwas Lustiges machen, und dann sagt man so, mir sicher nicht. Mhm. Und dann denkt man, dann wollen wir einfach schnell. Ich glaube, es ist auch ein so ein, wie du sagst, auch ein Aushalten von der, mhm, negativen, also negativen Emotionen von einer anderen Person. Aber ich denke auch, dass es auch mal, also dass man auch als Person, die sich nicht so gut fühlt, schnell schon ein bisschen sagen, ah ja, die hat mir jetzt geholfen.
Mhm.
Ja.
Vielleicht. Aber ich denke es nicht, dass man es von außen sieht. Du, der Gina?
Ich denke es auch nicht. Ich habe das Gefühl, manchmal habe ich so eine Eingebung, ich habe von mir selber das Gefühl, dass ich Menschen recht gut spüren kann und irgendwie dann manchmal das kann nutzen kann. Einfach als Fähigkeit. Aber längstens nicht immer. Und was ich bei mir dann aber muss aufpassen muss, ist, dass ich es nicht als meine Zielsetzung anschaue, mhm, die Person aufzuheitern. Oder dass ich wie nicht, das nicht als Scheitern empfinde, mhm, weil die Person halt nicht glücklicher wird mit, mhm, meiner Anwesenheit, ja, sondern halt einfach, dass man zusammen Zeit verbringt, dass das wie das Ziel ist. So.
Ja.
Das, ich habe das zum Beispiel mega schlecht, obwohl ich das konstant fordere von Leuten, von denen ich so finde, so, du musst mich einfach nicht aufheitern, du musst jetzt schnell handeln, dass ich da bin. Aber ich kann das auch nicht.
Ja, ich glaube schon, dass man selber auch so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich will es jetzt probieren. Das, mhm, sehe ich schon, ja, dass es so ein bisschen ist, so, ah ja, das, und wenn ich es dann nicht kann, dann liegt es an mir.
Mhm.
Das stimmt, ich glaube, es müssen wie beide Personen müssen wie offen sein für schnell, mhm, eine Hilfestellung. Und wenn die Hilfestellung für beide nicht stimmt, dann ist es einfach dann so eh schon.
Ja.
Mhm. Ich glaube, ja, in jegliche Richtung muss man akzeptieren.
Voll, ja. Nein, bei mir ist es auch so, dass du gesagt hast, das ausprobieren einfach.
Mhm.
Denke es so. Kann sein, dass, ja, dass irgendwie eine Person denkt, komm, wir gehen jetzt spazieren, dann wird es vielleicht besser. Und dann gehen wir spazieren und es wird nicht besser und das ist okay.
Mhm.
Und trotzdem bin ich halt zumindest ein bisschen draussen gewesen.
Ja.
Das, also, schade tut es in dem Sinne nicht, aber manchmal kann ich auch nicht wissen, was hilft. Manchmal, mhm, muss ich einfach durchstehen und dann wird es irgendwie ein bisschen leichter.
Ja. Ich finde es immer lustig, weil mein Freund wirft mir eben manchmal vor, auf eine liebevolle Art, selbstverständlich, dass ich, wenn es jemandem nicht gut geht, sofort in Problemlösen-Modus, mhm, schalten.
Mhm.
Und ich dann so finde, so, okay, jetzt machen wir das und das und das. Mhm. Und dann ist es besser.
Ja, ja.
Dann, mhm, haben wir es geschafft.
Ja.
Und ich würde mich selber in Wahnsinn treiben. Ich würde mich so nerven mit dem Verhalten. Also so. Es ist irgendwie mega absurd, wie ich da anders auftrete. Irgendwie. Ja, I don't know.
Sehe ich aber das, ja.
Mhm. Ja, bei anderen Personen bin ich auch so, wenn die ein Problem haben, dann bin ich gerade so, ich lasse es liegen und jetzt machen wir das und das und das. Bin ich absolut auch so, aber dabei weiss ich, aus eigener Erfahrung, es gibt Probleme, die kannst du nicht einfach so schnell lösen.
Ja. Ja, voll.
Zeit heilt Wunden.
Ja.
Okay.
Das ist mich, ich finde den Spruch immer so cringe, aber ja. In diesen Moment kommt es mir immer in den Sinn.
Das ist irgendwie ein bisschen zu einem Boomer geworden.
Ja, ich weiß. Aber ich halte auch gerne Sprichwörter, ich gebe es zu.
Ja,
ich gebe es zu. Jetzt haben wir noch einen Punkt.
Ja.
Vor Einschränkung im Leben.
Ja.
Wenn wir echt noch mal darüber reden.
Ja.
Ah, stimmt.
Genau. Darum, ich habe vorher gedacht, Gina, dass du auf diese Auswärtschung, aber dann hast du die Frage nie gekommen.
Dann ja, ich habe
es auch vergessen. Das habe ich schnell gedacht. Genau, und zwar hast du gesagt, du hast IV.
Ja.
Oder du bist IV am Anmelden.
Ja.
Viele Leute haben mir das Gefühl, haben Berührungspunkte, Berührungsängste. mit dem so ein bisschen auch selber Personen, die IV haben.
Ja.
Leute, die sehen, ah, die Person hat IV. Wir hatten schon mal einen Gast, der das nämlich genau gesagt hat, dass er jetzt IV und ist so ein bisschen so, brauche ich das? Bin ich, wie bin ich jetzt eingeschränkt? Steht mir das zu? Ah ja, steht mir zu? Also so ein bisschen.
Genau, ja.
Willst du erzählen schnell?
Ja. Also der eine Psychologe, den ich hatte, vor 2 Jahren ungefähr, hat das in den Raum geworfen. Das ist also nicht von mir aus gekommen. Ich bin jetzt nicht gekommen und gesagt, ich brauche jetzt IV, weil ich das nicht gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass mir das zusteht und was das genau ist und so. Und es ist darum gegangen, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Viel zu viel. Und das hat wie zu einem Kollaps geführt. Mhm. Und er hat gesagt, los, wir machen jetzt die Anmeldung. Und ich habe mir nichts Grosses durch das erhofft, so, weil ich auch schon Geschichten gehört habe, da bist du dann jahrelang angemeldet und es passiert nichts und so. Und dann gesagt, ja, so machen wir das. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt 2 Jahre her und so viel ist tatsächlich auch nicht passiert, weil das ist eben halt wirklich so ein bisschen die IV. Genau, mal, ich hatte einige Gespräche gehabt, ich habe jegliche Gutachten und Arztzeugnisse müssen einschicken und so weiter. Und es ist wirklich sehr lange gar nichts passiert. Sehr lange ist wirklich nichts passiert. Und auch die Person, die quasi meinen Fall betreut, ja, ist irgendwie... Ich kann es nicht ganz sagen, aber macht mir der Meinung, sein Job auch immer nicht ganz zuverlässig. Und jedes Mal, wenn ich ihm ein E-Mail schreibe, kommt eine automatische Nachricht, er sei gerade in den Ferien, 2 Wochen noch und so weiter. Ja, es ist ein bisschen eine Sache mit der IV und darum finde ich es auch gut, dass man es ansprechen muss, weil ich glaube, es geht vielen so. Und ich finde es auch wichtig, zu anerkennen, dass Leute mit psychischen Erkrankungen genauso fest Anrecht haben auf die IV wie Leute mit körperlichen Erkrankungen, dass die Arbeit, Arbeitsunfähigkeit oder die teilweise Unfähigkeit genauso vorhanden ist. Und dass man genauso Anrecht hat eben auf die finanzielle Unterstützung oder eben Unterstützung in jeglichen Bereichen, die eigentlich die IV einem bieten sollte. Mittlerweile ist es so, dass ich Unterstützung bekomme. Aber nicht viel. Aber wirklich nicht viel und so wenig, dass es nicht zum Leben reicht. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu wissen. Ja, und da habe ich mit meinem Psychiater auch viel darüber geredet. Er ist da wirklich sehr hässlich über das Gesundheitssystem, das zwar auf eine Art sehr gut ist, auf eine andere Art einfach nicht immer und für alle funktioniert. Und genau, dass ich trotzdem muss arbeiten, obwohl ich teilweise wirklich 100% arbeitsunfähig bin.
Hat die Uni auch Stipendien?
Die Uni hat Stipendien. Ich bekomme aber keines, weil es zu fest gekoppelt ist an die finanzielle Situation der Eltern.
No. Das geht nicht.
Ja,
hätte man nicht können loslösen.
Nein, genau. Genau. Das ist immer so eine Sache.
Und also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das auch nicht so sagen, aber mir würde es mega wundern, was ist der IV? Was ist so die Abstufung, wie viel Geld ist je nach Abstufung da, welche Abstufung, also weißt du, wenn reicht es denn zum Leben, was für eine Stufe muss man haben und was für einen Betrag reicht laut IV zum Leben?
Ja.
Man könnte schon mal, also wenn man nicht alles erzählt, man könnte schon mal einen Insta-Post machen.
Okay.
Mega, über das, sonst.
Ja, also ich bin nicht Experte.
Da habe ich Vorlesungen darüber gehabt.
Ah, du hast Vorlesungen darüber gehabt.
Ja, sehr gut. Ich weiß es nicht auswendig. Aber
ja, das ist auch immer wieder eine Frage, die ich mir auch stelle. Ja. Habe ich das Gefühl, die 500 Franken im Monat länger für meine Miete? Ja, nicht ganz. Und ja, für alle anderen Sachen sowieso nicht.
Mhm. Ja. Was ich weiss, ist, dass psychisch, also Personen mit einer psychischen Erkrankung, das sind die meisten Personen, die IV bekommen.
Ja.
Also sie werden schon anerkannt.
Ja,
so,
ja, das schon.
Es ist nicht so, dass die körperlichen mehr ausmachen.
Absolut, absolut. Ich habe eher das Gefühl, dass es so gesellschaftlich noch das Bild ist.
Genau, das mehr. So. Ja, ja.
Aber ich bin sehr froh, dass die IV das
wirklich anerkennt. IV macht das schon, ja.
Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass ich sehr gut funktionieren kann im Alltag, dass ich studiere, dass ich gerne studiere und so weiter, dass es häufig nicht so gesehen wird, die braucht jetzt wirklich Hilfe.
Mhm.
Oder dadurch, dass ich studieren kann, habe ich jetzt, glaube ich, kein Anrecht auf eine IV-Rente, die ein grösserer Betrag wäre. Es gibt dann auch noch Fälle, wo Leute irgendwie eine Teilrente haben oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Ich weiss einfach, dass ich im Moment nur Anrecht auf das Taggeld habe.
Ja.
Als Studentin in der Erstausbildung. So.
Ja.
Ich weiss nicht, wie es wird sein, wenn ich den Bachelor fertig habe. Wird das erhöht, wird das abgeschürft?
Vielleicht so nach 2 Jahren oder so.
Ja, ja.
Ja. Oh Mann.
Und wirklich mit vielen Leuten, die ich geredet habe, die auch IV beziehen, die haben alle gesagt, das ist ein jahrelanger Prozess. Du brauchst jetzt Hilfe oder bekommst Hilfe in 5 Jahren.
Ja.
Und ja, ich kenne mich wirklich leider auch viel zu wenig aus. Aber ich habe es auch wichtig gefunden, also, dass wir das irgendwie ansprechen. Also, ich bin sehr froh für jetzt die Unterstützung und gleichzeitig würde ich mir wünschen, würde ich persönlich sagen, habe ich mehr verdient und bräuchte auch mehr, um wirklich würdevoll leben zu können. So, ja. Genau. Aber das habe ich nicht gewusst, dass man im Medizinstudium Vorlesungen hat zur IV.
Mal, das haben wir mal gedacht, es geht so ein bisschen unter so Arbeitsmedizin.
Okay.
Arbeitsmedizin, ja. So Sozialmedizin. Mal, das haben sie zum Glück schon können.
Ja. Meine Kollegin, die soziale Arbeit studiert, und dort schauen sie
die es auch nochmal an. Ich habe meine Kollegin, die soziale Arbeit studiert, gefragt für noch ein bisschen mehr Insights und noch ein bisschen mehr Erklärung. Ja. Aber wir können sie dann wieder kontaktieren. Sie mir vielleicht ein paar Facts schicken.
Ja,
das ein paar, sicher auch ein paar von deinem Umfeld, genau, ja. Ich glaube, die Zeit ist langsam ein bisschen um.
Ich glaube, es ist eigentlich sehr, ja.
Genau, sehr um. Willst du noch etwas Kleines abschließend sagen, was du unbedingt den Leuten mitgeben
willst? Ja, mega viel, aber ich
darfst du auch noch Zeit nehmen?
Das, was wir auch schon einfach gesagt haben, einfach heranschauen. Heranschauen auf Leute im Umfeld. Ja, wie es ihnen geht, wie sie sich verhalten und dass es auch Leute geben kann, was wirklich schlecht geht, die das nicht verbalisieren, die das nicht zeigen, die das sehr gut verstecken können. Und ich weiss, man kann das wirklich gut verstecken. Und vor allem auch Kinder. Vor allem auch Kinder in schwierigen Situationen. Vor allem, wenn man weiss, dass Gewalt am ehesten in der Familie, im engsten Umfeld passiert. Dass man dort viel mehr heranschauen muss. Sei es jetzt als Lehrperson oder als Nachbarin oder als, weiss nicht wer.
Ja.
Ja.
Finde ich schön. Finde ich
auch sehr gut. Guter Punkt.
Ja. Ja, merci vielmals.
Hey, merci
für deine Offenheit. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ja, ich habe es auch super gefunden mit deiner Liste.
So schön gefunden.
So schön. Ja, wirklich.
Wow.
Ja. Merci vielmals.
Danke. Ja, merci euch vielmals. Für die Bühne, die ihr
gerne. Sehr gerne.
Ja.
Und in dem Fall bis zum nächsten Mal bei Irrsinnig. Tschüss.
Tschüss.